Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Stellenwechsel. Batzel-Chef Raymond Krohn wechselt aus dem Luftamt in den Bau- und Hotelkonzern des Ägypters Samis Saviris. Wirtschaftsschwächen. In Deutschland ist das Bruttoinlandprodukt im zweiten Quartal um 0,5% geschrumpft, in Frankreich um 0,3% und in der Schweiz hat sich die Konsumstimmung verschlechtert. Widersprüche. Im Kaukasus läuft die Entflechtung der Truppen nicht überall reibungslos. Landschaftsinitiative. Umweltorganisationen wollen die Summe der Bauflächen in der Schweiz nicht mehr wachsen lassen. Und um 13 Uhr on the road to Wichita, Kansas. Die Reise der DRS-Korrespondenten in die Mitte Amerikas. McAllister, Provinzstadt in Oklahoma, ist stolz auf das weltweit einzige Rodeo innerhalb von Gefängnismauern. Und McAllister ist Bomb City. Mitten im Landesinnern lagert die Armee mehr als 600.000 Tonnen Bomben aller Kaliber. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
Der Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt Batzel, Remo Krohn, tritt Ende November zurück. Das teilt das Departement von Bundesrat Moritz Leuenberger mit. Nach 5 Jahren wechselt Krohn zurück in die Privatwirtschaft, und zwar zum Hotel- und Baukonzern des ägyptischen Investors Sami Sawiris. Dieser plant derzeit ein Ferienresort in Andermatt im Kanton Uri. Krohn übernimmt in Sawiris Konzern die Verantwortung für die Europageschäfte. Krohn war Ende 2003 zum Direktor des Batzel gewählt worden. Später sorgte er für Schlagzeilen, als ihn das Basler Strafgericht verurteilte. Krohn hatte bei seinem früheren Arbeitgeber, dem Baukonzern Bati Group, unbewilligte Bonuszahlungen an Mitarbeiter gewährt. In der Schweiz hat sich die Konsumstimmung weiter verschlechtert. Die Personen in den rund 1100 befragten Haushalten beurteilten die allgemeine Wirtschaftslage der letzten 12 Monate deutlich düsterer als noch im April. Auch die finanziellen Aussichten ihrer Haushalte schätzten die Befragten deutlich schlechter ein als noch vor 3 Monaten. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Der Metallhersteller Swissmetall hat im ersten Halbjahr 2008 nur noch einen knappen Gewinn von 1 Million Franken erzielt. In der Vorjahresperiode hatte der Gewinn noch 3,5 Millionen Franken betragen. Auch der Umsatz brach um 20% ein auf 180 Millionen. Swissmetall hat Lieferschwierigkeiten, weil es im Werk in Dornach Probleme mit einer Maschine gibt. Die Glarner Kantonalbank hat im ersten Halbjahr einen Verlust von gut 35 Millionen Franken gemacht. Der Grund sind faule Kredite, welche die Bank außerhalb des Kantons gewährt hatte. Erkannt wurden die faulen Kredite bei einer Analyse durch eine externe Wirtschaftsprüfungsfirma. Diese Analyse war in Auftrag gegeben worden, nachdem sich die Glarner Kantonsregierung wiederholt kritisch zur Expansionsstrategie der Bank geäußert hatte. Künftig will sich die Bank auf das Geschäft im Kanton Glarus konzentrieren. Die deutsche Wirtschaft ist erstmals seit 4 Jahren geschrumpft. Das Bruttoinlandprodukt sank im zweiten Quartal um 0,5%, dies im Vergleich zum ersten Quartal. Gleichzeitig steht die Inflation in Deutschland auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Kräftige Preiserhöhungen bei Energie und Nahrungsmitteln trieben die Jahresteuerung auf 3,3%. Die Energiepreise stiegen um 15%, jene für Lebensmittel um 8% innerhalb eines Jahres. Die Wirtschaft Frankreichs ist ebenfalls geschrumpft um 0,3% gegenüber dem Vorquartal. Dies ist der erste Rückgang seit 5 Jahren. Über die Lage in Georgien gibt es derzeit widersprüchliche Meldungen. Am Morgen hieß es noch, die russischen Truppen zögen sich aus der georgischen Stadt zurück, die Lage entspanne sich. Nun meldet das georgische Außenministerium, es seien wieder russische Soldaten in Gori eingerückt. Russland selbst sagt dazu, man werde noch 2 Tage in der Region bleiben, um die Kontrolle an die georgischen Behörden zu übergeben. Dann werde man abziehen. Unklar ist die Lage auch in der georgischen Hafenstadt Poti am Schwarzen Meer. Ungeachtet des Friedensplans zwischen Russland und Georgien seien auch dort wieder russische Truppen einmarschiert, hieß es im georgischen Außenministerium. Zurück ins Inland. Die Schweiz soll nicht weiter verbaut und zersiedelt werden. Das verlangt die Landschaftsinitiative Raum für Mensch und Natur, die in Bern mit über 110.000 Unterschriften eingereicht worden ist. Gemäß Initiative darf die gesamte Fläche der Bauzonen in den nächsten 20 Jahren nicht mehr weiter wachsen. Weiter werden Bund und Kantone für die haushälterische Nutzung des Kulturlandes gemeinsam zuständig. Und die strikte Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet würde in der Verfassung verankert. 16 nationale Organisationen, vor allem aus Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, unterstützen die Landschaftsinitiative. Im Initiativkomitee sind auch Vertreter von den Grünen, von der SP, der CVP und der EVP. Der diesjährige Schokitaler Verkauf durch Schulkinder soll seltenen Tier- und Pflanzenarten in den Berggebieten zugutekommen. Konkret geht es erstens um die Förderung von seltenen Libellenarten, von Heuschrecken und Schmetterlingen im Wallis und in Graubünden. Zweitens sollen Ziegenprojekte in den Kantonen Graubünden, Wallis und Tessin unterstützt werden. Die Ziegen sollen Bergweiden abgrasen und sie so vor der Verwaldung bewahren. Damit haben auch seltene Orchideen eine Chance zu überleben. Im Fall der mehrfachen Vergewaltigung einer 13-Jährigen in Zürich-Seebach verzichtet das Opfer auf einen Weiterzug ans Bundesgericht. Das teilte die Anwältin des Mädchens mit. Ende Juli hatte das Bezirksgericht Zürich mehrere Kurse des Mädchens abgewiesen. Dieses hatte sich damit gegen die Einstellung des Verfahrens in 9 Fällen gewehrt. Laut Angaben der Opferanwältin verzichte man nun auf einen Weiterzug ans Bundesgericht aus Rücksicht auf das Befinden des Opfers. Die Tat hatte vor 2 Jahren national für Aufsehen gesorgt. Insgesamt 13 Jugendliche waren beschuldigt worden, das Mädchen mehrfach vergewaltigt und die Tat gefilmt zu haben. In der Folge verurteilte ein Gericht 2 Täter. Die Jugendanwaltschaft sprach gegen 4 weitere Jugendliche Strafen aus.
Raymond Kron wechselt also vom Bund in die Privatwirtschaft, von Leuenberger zu Saviris, von der Luft auf den Boden. Wir bilanzieren seine 5 Jahre als Batzelchef und weiter. Die deutsche Wirtschaft ist im 2. Quartal geschrumpft. Abbremsung oder schon Rückwärtsgang ist die Frage, auch für die Schweiz. US-Präsident Bush attackiert Russland. Ein Hauch von kaltem Krieg mitten im Washingtoner Sommer. Die SVP ist auf Formsuche. Aber in der Öffentlichkeit demonstriert die Partei Stärke und Harmonie. Das Land ist knapp. Umweltorganisationen wollen die Bauflächen in der Schweiz nicht größer werden lassen. Und on the road to Wichita, Kansas. Auf ihrer Reportagereise durchs vielfältige Land, das im Herbst einen neuen Präsidenten wählt, sind unsere Korrespondenten in der Landesmitte angekommen. Und hier, fernab von allen Küsten, lagen die USA ihr gigantisches Bombenarsenal. Die Reportage aus Bomb City in Oklahoma um 13 Uhr auf DRS 1 und 4.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.242 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.62,17 gehandelt, der Dollar zu 1.0878. Das Wetter für heute Donnerstag. Im Norden scheint noch zeitweise die Sonne bei 23 Grad. Allmählich ziehen aber Wolken auf und gegen Abend beginnt es zu regnen. Im Süden bleiben die Wolken oft dicht bei 25 Grad. Zunächst fällt nur Lokalregen, in der Nacht regnet es dann verbreitet. Auch morgen Freitag ist es trüb und nass, besonders an den Voralpen fallen zum Teil große Regenmengen. Teilweise schneit es bis auf 2000 Meter. Und es wird kühl mit 15 Grad im Norden und 20 Grad im Süden. Am Samstag scheint zeitweise die Sonne, am Sonntag ziehen wieder mehr Wolken vorbei und stellenweise regnet es bei rund 21 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Raymond Kron geht. Der Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt Batzel wechselt zum Tourismus- und Baukonzern Orascom von Sami Saviris. Fast 5 Jahre lang leitete Kron das Batzel und dies in einer schwierigen Zeit, da die Schweizer Luftfahrt mit mehreren schweren Unglücken konfrontiert war. Was hat Kron bewirkt und welche offenen Baustellen hinterlässt er seinem Nachfolger? Sonja Schmidmeister berichtet.
Der Abgang von Raymond Kron kommt überraschend. Beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation hat man erst vor ein paar Tagen erfahren, dass der 49-Jährige bei Orascom, der Firma des ägyptischen Investors Sami Saviris, einsteigen wird. Kron übernimmt die Leitung des Europageschäftes und wird damit zuständig sein für das größte Tourismusprojekt in der Schweiz in Andermatt. Mit Grossbaustellen kennt er sich aus. Der Bauingenieur ist vor knapp 5 Jahren beim Bundesamt für Zivilluftfahrt angetreten, um Ordnung zu schaffen. UVEC-Sprecher Daniel Bach lobt seine Verdienste.
Raymond Kron hat ja das Platz in einer relativ schwierigen Zeit übernommen. Stichwort Unfälle, Überlingen, Bassersdorf, gab da Flugzeugabstürze. Und er bekam ja auch den Auftrag, dann die Sicherheitskultur, die Sicherheitsaufsicht in der Luftfahrt zu verbessern. Das war sein Hauptauftrag und das hat er zur vollen Zufriedenheit des UVEC und auch von Bundesrat Leuenberger gemacht.
Und er hat das Batzel komplett reorganisiert. Die meisten Kaderstellen sind unter Kron neu besetzt worden. Unter Druck geriet der Quereinsteiger, als er 2007 wegen unbewilligter Bonuszahlungen bei seinem früheren Arbeitgeber zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt wurde. Doch Bundesrat Moritz Leuenberger stärkte ihm stets den Rücken und hielt trotz Rücktrittsforderungen an seinem Chefbeamten fest. Dass Kron bezüglich Sicherheit gute Arbeit geleistet hat, ist unbestritten. Doch sein Abgang kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn der Batzel-Direktor ist auch zuständig für den Fluglärmstreit mit Deutschland. Auf technischer Ebene hat Kron die Arbeit vorangetrieben, von einer politischen Lösung ist man aber noch weit entfernt. Für die bevorstehenden heiklen Verhandlungen mit dem Nachbarland ist Sachkenntnis gefragt, es braucht aber auch gute Kontakte und eine Vertrauensbasis. Diese Baustelle überlässt Kron nun seinem Nachfolger.
Rund um die Schweiz herum, in Frankreich, in Italien und vor allem in Deutschland, lahmt die Wirtschaft. Das zeigen die Zahlen zum zweiten Quartal. In Deutschland verringerte sich das Bruttoinlandprodukt sogar um 0,5%. Die größte Volkswirtschaft Europas hat also den Schwung verloren. Frage an Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion. Wo klemmt's in Deutschland?
Auch Deutschland leidet unter der Finanzkrise, unter den hohen Energie- und Rohstoffpreisen, zum Teil auch unter dem teuren Euro. Das hat zur Folge, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten weniger gönnen. Sie kaufen weniger Autos, sie gehen weniger ins Restaurant. Auch die Unternehmen investieren weniger. Es wird zum Beispiel auch weniger gebaut.
Wie stark ist denn die deutsche Wirtschaft angeschlagen?
Es ist tatsächlich so, Deutschland zeigt konjunkturelle Bremsspuren, es wird weniger konsumiert, es wird weniger investiert. Was nach wie vor erstaunlich gut läuft, sind die Exporte. Deutschland profitiert davon, dass es einen großen Nachholbedarf gibt in Russland und in China beispielsweise. Die wollen deutsche Maschinen, es werden deutsche Anlagen gebaut, zum Beispiel Kraftwerke. Da gibt es also nach wie vor eine gewisse Stütze für die Konjunktur. Aber beim wichtigsten Handelspartner, bei der EU, da läuft es auch nicht mehr so rund, da wird nicht mehr so viel bestellt, auch nicht aus den USA.
Was bedeuten die Zahlen? Was bedeutet die Entwicklung in Deutschland für die Schweiz?
Ja, Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. 1/5 unserer Exporte gehen nach Deutschland. Wir exportieren Maschinen, Anlagen, Uhren, Kunststoffe. Zurzeit profitiert die Schweizer Wirtschaft noch davon, dass der Euro relativ teuer ist, der Franken relativ billig. Die deutschen Unternehmen, die Deutschen können hier relativ billig einkaufen. Aber es gibt auch hier jetzt bereits erste Meldungen, dass es rückläufige Bestellungen gibt, zum Beispiel bei den Maschinenbauern. Die klagen bereits, dass ihre Auftragsbücher nicht mehr so voll sind. Also Deutschland ist auch für uns Taktgeber.
Und was bedeutet das alles für die Zukunft?
Die deutsche Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Konjunktur nicht vollständig absacken wird, sondern sie wird sich nur einigermaßen verlangsamen. Die Auftragsbücher sind noch ziemlich voll, eben wegen zum Beispiel China und Russland. Das gibt auch Hoffnung für die Schweiz, aber es ist doch davon auszugehen, dass sich die Nachfrage aus Deutschland allmählich abschwächt. Das wird auch unser Wachstum etwas eindämmen.
Informationen von Barbara Wittmer aus der DRS Wirtschaftsredaktion. Vor die Wahl gestellt, Russland oder Georgien, sagen die USA Georgien, zumindest offiziell. denn Präsident Bush steht zunehmend unter dem Druck der öffentlichen Meinung, Härte zu zeigen. In Washington weht mitten im heißen August ein Hauch von kaltem Krieg. Rudi Mäder.
Als russische Panzer ihre Operationen in Georgien bereits begonnen hatten, scherzte George Bush noch mit dem russischen Präsidenten Putin in Peking. In den USA berichteten die Medien vor allem über eine außereheliche Affäre von Senator John Edwards, vormals Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Amerika, im August. Inzwischen stehen alle Ampeln auf Rot. Der Konflikt in Georgien ist nun Topthema auf allen Fernsehkanälen und der amerikanische Präsident verschärft den Ton immer mehr.
So I have made clear Russia's ongoing action raise serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Russlands Aktionen stellten die Frage nach den wahren Absichten der Führung in Moskau. Die territoriale Unversehrtheit Georgiens dürfe nicht in Frage gestellt werden. Bush verspricht der demokratisch gewählten Regierung Georgiens Solidarität und ruft den Westen zur Unterstützung auf. Russland habe seinem Ansehen in der Welt geschadet. Moskau habe sich in den letzten Jahren bemüht, Teil der diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen des 21. Jahrhunderts zu sein. Diese Ambitionen gefährdet die Regierung in Kreml nun.
Now Russia is putting its aspirations at risk by taking actions in Georgia that are inconsistent with the principles of those institutions.
Das ist eine kaum versteckte Drohung, Russland aus der Gruppe der G8, der wichtigsten Industriestaaten, auszuschließen oder dem Land den Eintritt in die Welthandelsorganisation WTO zu verwehren. Außenministerin Reiss forderte wie Bush ein sofortiges Ende aller feindlichen Aktionen. Es gebe keinen Zweifel, dass die Zeit vorbei sei, in der ein Land ungestraft seinen Nachbarn besetzen könne.
This is not 1968. And the invasion of Czechoslovakia, where Russia can threaten its neighbors, occupy a capital, overthrow a government and get away with it.
So entsteht immer mehr eine antirussische Stimmung. Die Regierung sei bisher missing in action, spottet das Wall Street Journal. Das Versagen von Bush in Georgien könnte zum herausragenden Merkmal seiner Präsidentschaft werden. Es gelte, Moskau zurückzudrängen, sagt auch Ariel Cohen vom konservativen Think Tank Heritage Foundation.
What Russia is doing is not just the old Soviet Union, it's the old Russian Empire.
Und weiter meint Ariel Cohen, das sei für die internationale Gemeinschaft ein Moment der Wahrheit.
This is the moment of truth for Europe, for the West and for the world, and that international aggression should not stand and there should be consequences for what Russia is doing.
Als mögliche Konsequenzen werden genannt Sanktionen gegen Moskau, ein Ausschluss Russlands aus den internationalen Organisationen, wie schon angedeutet, oder ein Boykott der Olympischen Spiele von Sochi. Die Regierung Bush hat bisher kein Ultimatum gestellt und keine unverblümte Drohung ausgesprochen. Sie will keine Konfrontation mit Russland und auch keine Neuauflage des Kalten Kriegs. Zu sehr braucht Washington Moskau zum Beispiel im Atomstreit mit Iran. Aber es tobt ein Krieg der Worte und Beobachter meinen, die Beziehungen zu Russland waren seit dem Kalten Krieg noch nie so schlecht wie jetzt.
Stärke gegen außen demonstrieren und Geschlossenheit gegen innen. Das wollte und will die SVP mit ihrem selbstgewählten Oppositionskurs. Doch immer deutlicher zeigen sich nun die Schwierigkeiten dieses Kurses. Ob bei der Personenfreizügigkeit oder der Armee, die SVP hat Mühe, ihre Rolle zu finden. Mit einer Reihe von öffentlichen Anlässen versuchen SVP-Vertreter nun laut auf, statt ab, Klarheit und Vertrauen zu schaffen. Geraldine Eicher war im bernischen Arberg dabei.
Zufälle gibt's. Draußen probt ein Chörli. Z'Fühli lauet, es brennt, singen sie inbrünstig. Fast symptomatisch für die SVP. Auch dort gibt's Brandherde. Insbesondere im Seeland, wo die abtrünnige BDP stark ist. Wer sind wir eigentlich noch? Fragten sich SVP-Treue und suchten Hilfe. Hilfe kam nicht mit einer Feuerwehrspritze, sondern als Motivationsspritze. Prominente Berner SVPler saßen in Arberg auf dem Podium, 5 Nationalräte und sogar Parteipräsident Toni Brunner. In den Führerchor stimmt er nicht ein.
Es ist falsch zu sagen, es ist Feuer im Dach, aber es ist so, dass bei uns etwas läuft. Im Berner Seeland haben wir schwierige Zeiten hinter uns, aber der Aufmarsch heute Abend hat auch gezeigt, dass wir auch eine gute Zukunft vor uns haben.
2,5 Stunden lang unterhielt die SVP-Prominenz die rund 300 Gäste. Politische Themen wurden angetippt, jedoch nicht vertieft. Dafür wurden Ruti Mingerwitze zum Besten gegeben und Toni Brunner übte sich als Kabarettist.
Komme ich so raus und sie sagt, sind Sie's? Ich sage, jawohl, ich bin's. Sagt sie, ah, der Schwingerkönig.
Bei der Veranstaltung ging es inhaltlich um nichts. Und doch ging es um etwas. Deshalb war auch der liberale Thurgauer Nationalrat Peter Spuhler angereist.
Es ist jetzt wichtig für die Partei, dass wir zurückgehen zur Sachpolitik. Ich glaube, die Emotionen müssen sich jetzt widerlegen. Die Reihen sollen sich schließen. Und ich bin der Meinung, dass eine Abspaltung in einer Partei immer ein Zeichen von Schwäche ist. Und wir müssen jetzt alle Kräfte sammeln, dass wir eben wieder zur alten Stärke zurückfinden.
Dass noch einige Konflikte in der Partei schwelen, zeigte sich in der Fragerunde. Da beschäftigte das Thema Agrarfreihandel, aber vor allem die Armee. Die SVP mache einen Fehler, wenn sie Bundesrat Schmid unter Druck setze. Statt emotional auf den Mann zu spielen, solle sie sachlich argumentieren, lautete die Kritik. Der Eindruck sei entstanden, die SVP sei eine Armeeabschafferin. Das kritisierte auch Nationalrat Rudolf Joder.
Ich bin klar der Meinung, dass man das nicht mit dem Departementschef in Verbindung bringen sollte, weil diese Rüstungsgeschäfte ganz einen anderen Zeithorizont haben als die Amtsdauer vom Bundesrat Schmid. Wenn es beispielsweise um die Ersatzbeschaffung des Tiger-Flugzeuges geht, sprechen wir von Zeithorizonten 15, 20 Jahre.
Die Fragerunde wurde aber kurz gehalten und damit auch die Zeit für kritische Voten. Denn schließlich ging es nicht um Selbstkritik, sondern um Selbstbestätigung.
Wir haben es im Bericht von Geraldine Eicher gehört, die SVP-Führung demonstriert Harmonie, weil die Basis offensichtlich verunsichert ist. Frage an Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer, hat die Basis denn auch Grund zu Verunsicherung?
Ja, es gibt wohl Grund zur Verunsicherung. Es gibt auch Zeichen der Schwäche, wie Peter Spuhler ja im Beitrag von Geraldine Eicher sagte. Das hängt aber nicht nur mit der Abspaltung der BDP zusammen. Das Problem liegt meines Erachtens viel tiefer. Es geht um die ungeklärte Richtungsfrage, wo der SVP-Zug heute nämlich hinfährt und mit wem, ist nicht mehr richtig klar. Die Armeefrage, wie sie im Beitrag abgebildet wurde, ist da nur ein Beispiel für eine SVP-Oppositionspolitik, die intern bei den SVP-Treuen sogar zur Spaltung führt. Das Gleiche geschah ja bei der Frage der Personenfreizügigkeit und dem Referendum. Und selbst in der zentralen Frage, ob die SVP in den Bundesrat zurück sollte, gibt es inzwischen zwei Lager in dieser SVP. Die einen schießen auf Samuel Schmid, weil sie tatsächlich seinen Bundesratssitz für die SVP wollen, und zwar so schnell wie möglich. Die anderen aber schießen nur darum auf Schmid, weil sie für ihre Oppositionspolitik einen angeschlagenen Prügelknaben brauchen, der von den anderen Parteien auf Gedeih und Verderb geschützt wird. In den Bundesrat zurück wollen sie aber derzeit nicht.
Heißt das unter dem Strich, dass die Oppositionspolitik der SVP nicht funktioniert?
Ja, diese Frage lässt sich meines Erachtens noch nicht abschließend beantworten, denn es gibt ja in der neueren Geschichte der Schweiz schlicht und einfach auch keine Erfahrung mit Oppositionspolitik. Die SVP ist wohl in einer Art Findungsprozess, deren Ausgang noch nicht feststeht. Es könnte für die Partei gut oder es könnte auch für die Partei schlecht kommen.
Und wo sehen Sie denn die Anzeichen, dass es für die Partei noch erfolgreich werden könnte?
Nun, politischer Erfolg ist eben nicht nur eine Momentaufnahme, und wenn das eine Partei in der Vergangenheit wohl verstanden hat, dann ist dies die SVP. Die SVP hat seit den 80er Jahren gepunktet, indem sie eben gegen den Strom geschwommen ist, Tabuthemen thematisiert hat und so auch ein eigenes Profil entwickelt hat. Heute, da diese einzigen Tabuthemen kein Tabu mehr sind und selbst die SP beispielsweise von der Ausländerkriminalität spricht, heute braucht es wohl etwas Neues, um sich abzugrenzen und abzuheben. Und das hat die SVP verstanden. Jetzt steht die SVP am Punkt, wo sie als Oppositionspartei punkten möchte. Vielleicht überspannt sie da kurzfristig dort und da den Bogen, aktuell beispielsweise in der Armeefrage. Vielleicht verliert sie sogar deswegen vielleicht kurzfristig auch an Wählerstimmen, vielleicht bei den kommenden kantonalen Wahlen. Doch vielleicht geht diese Strategie als Oppositionspartei am Schluss in 3 Jahren bei den nationalen Wahlen dann wieder auf. Dann nämlich, wenn es die SVP schafft, wieder ein klares Profil mit aufzubauen.
Einschätzungen von Pascal Krauthammer im Bundeshaus. In der kleinen Schweiz ist Land knapp und jede Sekunde wird ein weiterer Quadratmeter Land überbaut fürs Wohnen, für die Wirtschaft, für den Verkehr. Die Umweltorganisationen wollen diese Entwicklung stoppen mit ihrer Landschaftsinitiative. Zentraler und umstrittenster Punkt der Initiative ist ein Bauzonenstopp. In den nächsten 20 Jahren soll die gesamte Baufläche nicht mehr wachsen dürfen. Monika Zumbrunn.
Für die Umweltverbände ist die Zersiedelung der Landschaft ein grosses Problem. Otto Sieber, Zentralsekretär von Pro Natura Schweiz.
Wir verbauen unser Land, als hätten wir eine zweite Schweiz im Hosensack. Jeden Tag verschwindet die Fläche von mehr als 10 Fußballfeldern unter Siedlungen und Straßen. Das kann so nicht weitergehen.
Und deshalb lancierten die Umweltverbände die Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur». Die sogenannte Landschaftsinitiative ist breit abgestützt. 16 Organisationen unterstützen sie. Im Komitee sitzen Politikerinnen und Politiker aus CVP, EVP, Grüne und SP. Die wichtigste Forderung, die gesamte Bauzone soll während 20 Jahren nicht vergrößert werden. Ein Bauzonenmoratorium also. Otto Sieber.
Das heißt aber nicht, dass nicht mehr gebaut werden kann. Mehr als ein Viertel der heute bestehenden Bauzonen sind nicht überbaut. Es gibt also noch genügend zu bauen in den nächsten 20 Jahren.
Das Bauzonenmoratorium ist wohl der umstrittenste Punkt der Landschaftsinitiative. Die Gegner haben sich bereits formiert, darunter der Hauseigentümerverband Schweiz. HEV-Direktor Ansgar Gmür.
Wenn jetzt das Moratorium auf den Bauzonen kommt, ist ganz klar, wir haben immer mehr Leute, die möchten wohnen. Wenn das limitiert wird, wird das Wohnen für Mieter und Eigentümer bedeutend teurer, weil einfach nicht genügend Raum freigegeben wird.
Die Initianten bestreiten nicht, dass das Bauland teurer würde, rund 10%. Sie rechnen aber auch mit Einsparungen, zum Beispiel bei den Transportkosten, weil nicht mehr weit ab auf der grünen Wiese gebaut würde. Die Landschaftsinitiative will nicht nur ein dichteres bauen, sondern auch ein koordinierteres. Dazu soll die Rolle des Bundes gestärkt werden. Otto Sieber vom Initiativkomitee.
Es gibt Kantone, die sind sehr haushälterisch umgegangen mit ihrem Land und andere, die haben auf Vorschuss Bauzonen ausgeschieden und der Bund hat da im Wesentlichen nur zuschauen können.
In Zukunft sollen Bund und Kantone zwar immer noch gemeinsam zuständig sein, der Bund würde aber die Rolle der obersten Planungsinstanz übernehmen. Eine klare Verschiebung der Kompetenzen. Ansgar Gmür vom Hauseigentümerverband hält nicht viel davon.
Ob der Bund effizienter mit dem Boden umgehen kann als die Kantone und Gemeinden vor Ort, ist mehr als fraglich. Also die Kantone und Gemeinden dürfen vor Ort einen besseren Durchblick haben, was sinnvoll ist für Bauzonen und was nicht.
Aber auch der HEV wirft den Gemeinden vor, dass sie zu kleinräumig denken würden. Und auch die Politik fordert immer wieder, dass die Gemeinden, Kantone und Bund bei der Raumplanung besser zusammenarbeiten müssten. Noch dieses Jahr wird die Revision des Raumplanungsgesetzes erwartet. Die Landschaftsinitiative, die nur in einem Jahr zustande gekommen ist, macht nun zusätzlichen Druck.
Uhr an den Olympischen Spielen in Peking bestimmt heute das Wetter den Zeitplan. Christoph Stelch.
Strömender Regen und Gewitter in Peking. Sämtliche Kanu- und Ruderwettkämpfe wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Auch die Segler müssen heute pausieren. Seit 3 Stunden sollte Roger Federer seinen Viertelfinal gegen den Amerikaner James Blake spielen. Weil es aber regnet, hat das Spiel noch nicht angefangen. Nach dem Viertelfinal im Einzel muss Roger Federer zusammen mit Stanislas Wawrinka auch noch im Doppel antreten. Im Moment hofft man in Peking noch auf eine Wetterbesserung. Eine Absage würde bedeuten, dass den Tennisspielern ein Mammutprogramm droht.
Roger Federer hat in den letzten drei Tagen bereits 5 Spiele bestritten. Sollte er den Finale im Einzel und im Doppel erreichen, müsste er von Freitag bis Sonntag noch 6 Spiele bestreiten. Eine, die sich im Wasser wohlfühlt, ist die Schwimmerin Flavia Rigamonti. Die Tessinerin startet in gut 20 Minuten zum Vorlauf über 800 Meter Freistil. Der Regen macht auch den Beachvolleyballspielern nichts aus. Haie Heuscher spielen um 16 Uhr in der Hoffnungsrunde um den Einzug in den Achtelfinal.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.